Guten Morgen, guten Morgen. Geht's euch gut? Das klingt gut. Geht's euch auch gut in der Krise? Auch das klingt gut. Es ist ja etwas, was uns seit anderthalb Jahren ungefähr umgibt, dieser Begriff von Krise, permanent, ständig und überall. Und ich habe mich einfach mal gefragt, was ist eigentlich eine Krise? Was bedeutet das für uns im Leben? Und was macht man als ordentlicher Deutscher? Man googelt das erstmal. Und ich bin über eine Definition gestolpert, die heißt, eine Krise ist eine schwierige Lage oder eine Situation oder eine schwierige Zeit. Eine kritische Situation oder eine Zeit der Gefährdung und des Gefährdetseins. Und an dieser Stelle habe ich fast aufgehört zu lesen, weil ich dachte, oh, das ist ja grauenvoll. Denn ich möchte viel lieber das aufgreifen, was ihr gerade eben gesagt habt. Es geht uns gut in der Krise. Medizinisch kann man das Ganze auch nochmal betrachten. Dann geht es so um den Verlauf bei Krankheit und weiter. Wenn das alles ein bisschen schlechter wird, dann spricht man da auch häufig von Krise. Es hat natürlich einen ganz groß negativen Einschlag, das ist ganz klar. Aber ich glaube, es ist gut, den Blick eher darauf zu richten, dass es auch etwas Positives sein kann. Und ich weiß nicht, wer von euch Bodo Wartke kennt, ein Klavierkabarettist. Herrlich, ich finde den Typen einfach klasse. Erstmal kann er super Klavier spielen und er hat einen Wortwitz, das ist wirklich belebend, erfrischend, herrlich. Und er hat ein Lied gemacht zur Krise, Finanzkrise damals war der Ursprung und wie die Werbeindustrie darunter gelitten hat. Und hat es so eingeleitet, schlimm, schlimm, die Krise, schlimm. Und da musste ich so dran denken und denken, naja gut, Krise, schlimm, das hat natürlich, ich sagte schon, etwas Negatives, aber letztendlich ist es ja auch die eigene Haltung, die dahinter steht. Und die Frage ist, wo greift Krise? Greift sie vielleicht global im Bereich von Finanz oder jetzt von der Pandemie, in der wir leben? Ist jemand einzeln betroffen mit einem Einzelschlag, weil vielleicht die Finanzkrise die eigenen Aktienwerte hat fallen lassen und viel Geld verloren ist? Oder trifft es uns gesundheitlich jetzt im Rahmen von Corona? Kennen wir vielleicht jemanden, der schwer daran erkrankt ist oder im schlechten Fall sogar verstorben? Haben wir persönliche Beziehungen zu dem Ganzen? Oder noch viel schlimmer, weg von Finanz und einer globalen Gesundheitskrise, ein persönlicher Verlust vielleicht durch Unfall oder andere Schicksalsschläge? Was bleibt? Wann hört es endlich auf? Ich glaube, eine ehrliche Frage, die wir uns alle stellen, wo wir uns immer mehr damit beschäftigen, wann ist das endlich zu Ende? Wann müssen wir endlich keine Masken mehr tragen? Wann wird es alles gut? Was bleibt? Wut, Zorn, Ärger, je nach Schweregrad der Krise vielleicht, in der wir stecken, was wir auch an uns heranlassen, was wir zulassen. Hat all das einen guten Ausgang, ein Happy End? Wird es vielleicht doch alles prima? Oft Fragen, die wir gar nicht beantworten können. Fragen, die viel aufwirbeln bei uns. Fragen, die uns grübeln lassen. Frage nach, warum lässt Gott das zu? Warum muss ich das erleben? Oder wozu muss ich es erleben? Ich muss gerade mal zu dir lächeln. Wozu ist das alles so, dass wir in dieser Zeit leben? Vielleicht verändert sich der Zustand bei uns auch gar nicht mehr. Und all das, was wir jetzt durchgemacht haben in unserer persönlichen Lebensgeschichte, hat tiefe Spuren hinterlassen, die vielleicht Bitterkeit zur Folge haben oder nicht aufhörenden Zorn und Wut. Und trotzdem lässt Gott es zu. Aber er bietet uns auch einen Heilungsprozess an. Und das, finde ich, ist eine gute Botschaft in dem Ganzen. Aus diesen Szenen, die wir erleben und durchleiden müssen an mancher Stelle, ist eine große Chance zur Veränderung. Also es bleibt eine Chance und in jeder Krise liegt eine Chance. Es hat mit unserer Haltung zu tun. Wie wollen wir auch damit umgehen? Sind wir bereit, unser Herz aufzumachen und Gott wirken zu lassen? Auch wenn vielleicht der Zustand, der Inhalt dessen, was wir erleben und aushalten müssen, sich nicht ändert. Michael Jans, ein christlicher Liedermacher, hat es in einem Lied auch sehr gut beschrieben, wie ich fand. Er schreibt, du kannst die ganze Welt gewinnen, doch dabei dich selbst verlieren. Es geht dabei um einen Spieler, um einen Kartenspieler. Herzbube, was du suchst, ist ewig. Was du aber brauchst, ist der Herzkönig. Und das finde ich ein gutes Bild. Wir, glaube ich, sind oft auch in dieser Zeit, in Krise, in all diesen Dingen, in diesen, wie sagte ich eingangs, schwierigen Lagen und Situationen gefangen und wollen selber ganz viel bewegen, machen und tun. Das ist Herzbubenverhalten. ehrenwert. Aber letztendlich die Lösung liegt im Kreuzkönig.
Auch von mir guten Morgen. Ja, und es gibt Menschen, die auch in der Krise stecken und die aufgrund von Kriegszuständen in ihrem eigenen Land oder anderen Gründen sich auf echt beschwerliche Wege machen und fliehen. Und das Geld, das wir gleich einsammeln beim nächsten Lied, das ist dafür bestimmt, dass es Menschen gibt, die diesen Flüchtlingen helfen und sie aus dem Wasser fischen. United for Rescue heißt diese Organisation, die sich darum kümmert, Menschen aus Seenot zu retten. Hinten am Eingang sammeln wir wieder für die Kinder- und Jugendarbeit, wie immer, herzlich gerne. Ja, der nächste Gottesdienst am nächsten Sonntag, den erleben wir dann mit Susanne Otto Kempermann. Und die Anmeldung für die Konfirmanden für die nächsten, die findet online statt auf unserer Webseite. Und die Formulare und Merkblätter, die kann man auch im Kirchenbüro dann bekommen. Genau.
Gut, lasst uns einfach beten. Lasst uns vor unseren Gott treten und unsere Herzen weit machen. Und Vater, dafür möchte ich dir danken, dass wir immer wieder wirklich diesen Weg gehen dürfen zu dir. Deine Sprechstunde ist immer rund um die Uhr. Und du bist nicht der Krisenmanager, der Sprechzeiten hat von bis, sondern du bist immer da für uns. Und danke, dass wir diesen Weg einfach gehen können. Und so wollen wir diesen Gottesdienst in deine Hände legen. Die Zeit, die wir erleben, das, was wir hören, das, was wir singen. Herr, arbeite du für uns. Und das hast du zugesagt. Du bist da bis an der Weltende. Und wir erleben Zumutung, aber wir erleben auch Durchtragen. Und das ist eine gute Botschaft und das ist eine gute Mischung, Herr. Wir wissen, du bist da und das wollen wir nehmen mit einer guten Haltung, mit offenen Herzen, mit offenen Ohren und Augen. Danke, Jesus, dass du uns diese Zeit hier gemeinsam schenkst. Lass dein Segen fließen. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag, den 6. nach Trinitatis, steht im Buch Ruth, im 4. Kapitel, die Verse 13 bis 22. So heiratete Boas Ruth, und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr schlief, ließ der Herr sie schwanger werden, und sie gebar einen Sohn. Und die Frauen der Stadt sagten zu Noomi: Gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Durch dieses Kind sollst du innerlich wieder gesund werden und im Alter soll es für dich sorgen. Denn es ist der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich so sehr liebt und die dir mehr bedeutet als 7 Söhne. Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und übernahm die Pflege des Jungen. Die Nachbarinnen sagten: Jetzt hat Noomi endlich wieder einen Sohn, und sie nannten ihn Obed. Er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. Dies ist der Stammbaum, der mit Perez begann. Perez war der Vater von Hezron. Hezron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Nachschon. Nachschon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Boas war der Vater von Obed. Obed war der Vater von Isai. Isai war der Vater von David.
Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Heute kommt der letzte Teil meiner Reihe, wo es um das Reich Gottes geht. Und zwar heißt die Überschrift Gottes Heilsgeschichte mit Ruth, mehr als Stoff für einen Disney-Film. Ihr erinnert euch vielleicht, die das eine oder andere Mal dabei waren, wir haben ja neutestamentlich gesehen, leben wir ja in einer Welt hier bei uns und ein Teil vom Reich Gottes ist auch in dieser Welt und wir leben so in dieser Schnittmenge von diesen beiden Kreisen. Und es ist nicht immer so ganz leicht auf den ersten Augenblick, so im ersten Nachdenken zu verstehen, was ist denn eigentlich Reich Gottes? Und da gibt es eine Menge, was ganz schwer zu verstehen ist. Manches kriegen wir in den Kopf rein, aber wenn es uns dann wirklich so begegnet, ist es nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Also ist Reich Gottes da, wo jemand betet und ein anderer wird gesund? Ist Reich Gottes da, wo ich bete und kriege einen Parkplatz? Ist Reich Gottes da, wo meine Kinder einen tollen Schulabschluss machen und eine gute Arbeitsstelle kriegen? Ist Reich Gottes da, wo ich ein ausreichendes Einkommen habe, mein Haus so langsam abbezahle und mich auf den nächsten Urlaub freue? Ja, das kann so sein. Und so erleben wir das auch in ganz, ganz vielen Situationen unseres Lebens. Das ist eigentlich, wenn man so will, das Normale, der Großteil dessen, was unser Leben macht, dass Gott für uns sorgt und dass wir überall ihn erleben. Diese Schnittmenge von Reich Gottes und dieser Welt ist ja nicht aufgeteilt. Da gibt es die schlechten Sachen, das ist Welt, und die guten Sachen ist Gott. Das wäre einfach, aber so ist es oft, das christliche Denken. Und dann, wenn man mal genauer hinschaut, merkt man, dass Menschen in Situationen kommen, die sie nicht selber verschuldet haben. Wo man nicht sagen kann, hättest du, dann wäre nicht. Sondern wo es einfach voll reinhaut und man sich fragt, Gott, wo warst du denn da? Und dann zu sehen, dass Gott auch in diesen schwierigen Situationen, wo man nichts versteht, wo man auch keinen Sinn für findet, wo er auch in diesen Situationen da ist und uns auf eine ganz andere Art und Weise unendlich schmerzhaft manchmal begegnen kann. Da, wo uns alles aus der Hand genommen wird, alles, worum sich unser Leben hier so normalerweise dreht, mit Gott oder ohne, dass wir das alles nicht mehr haben. Und dann stehen wir da mit leeren Händen und haben nichts außer ein unendlicher Schmerz. Und das ist so der Punkt, wo alles nochmal offen ist. Also Reich Gottes ist auch da, wo wir denken, dass Reich Gottes nicht da ist. Wo Gott uns anders begegnet. Etwas, was wir nicht anstreben, wonach sich keiner sehnt, aber was uns passieren kann. Und ich wollte euch ein bisschen aus diesem Buch Ruth erzählen, die ganze Geschichte, wo davon etwas deutlich wird. Also das Ende habt ihr schon gehört, wenn ihr aufmerksam bei der Lesung wart. Also es hat ein gutes Ende. Aber man liest das ganze Ding immer schnell durch und sagt, ach, am Ende ist alles prima, alles toll. Aber wenn man mal Meter für Meter diese Geschichte mitgeht, dann merkst du, da sind ganz schön tiefe Täler drin. Und vom Ende aus gesehen sieht das immer ganz nett aus. Also Disney-filmmäßig. Ich fange einfach mal an, die Geschichte von Ruth, Naomi oder Noomi und ihr Mann, die wandern aus Israel, weil es da nichts zu beißen gab. Also Hungersnot, keine Arbeit. Wir würden heute sagen Wirtschaftsflüchtlinge. Die gehen also auf die andere Seite des Toten Meeres, also nach Osten rüber, nach Moab. Und zwar die Familie, Naomi, ihr Mann, ihre beiden Söhne. Und sie kommen an und irgendwie finden sie da auch ein Zuhause in dieser Fremde. Ist sicherlich nicht so einfach, da auch irgendwo sich zu etablieren, aber irgendwie haben sie das geschafft. Und zwar so, dass die beiden Söhne auch noch zwei Frauen heiraten. 10 Jahre leben sie da in dem Land. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt 10 Jahre da gelebt haben und dann haben die Söhne geheiratet oder ob die schon 10 Jahre erwachsen waren, dann geheiratet haben, kann ich jetzt nicht sagen. Aber sie waren jung noch und sie hatten noch keine Kinder. Und dann starb der Mann von Naomi, wird nur ganz kurz erzählt. Und die beiden Söhne starben auch und die hatten noch keine Familie. Und übrig blieben die 3 Frauen, Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter. Und dann war eine Zeit vergangen, hat Naomi gesagt, ich gehe zurück nach Israel, in meine Heimat, da wo meine Familie, meine Verwandtschaft, wo die Leute leben, die ich kenne von früher. Und da war die Frage, ja, wie machen wir das? Also Naomi hatte das entschieden und ihre beiden Schwiegertöchter sagten, wir kommen mit dir, wir gehen dahin in dein Land. Die kam ja nicht aus Israel, die kam aus Moab. Das heißt, sie gehen mit ihrer Schwiegermutter ins Ausland, wenn man so will, für sie Ausland. Und dann sagt Naomi zu ihnen, Mädels, bleibt ihr doch lieber hier. Ich habe nichts anzubieten. Wenn ihr hier bleibt, ihr seid noch jung, ihr könnt noch mal wieder heiraten, ihr könnt eine Familie gründen, ihr könnt es hier gut haben. Ich bin so geschlagen. Ich habe so viel Leid erlebt. Ich habe meinen Mann verloren und ich habe meine beiden Söhne und eure Ehemänner verloren. Ich bin keine gute Gesellschaft für euch. Ich bin traurig, ich bin verbittert. Ich bin hoffnungslos. Mit so jemandem ist man nicht gern zusammen. Kann man sich vorstellen. Heute würden die sagen, so jemand ist immer voll Depri. Also keiner, der so spritzige Freude noch leben mag, weil er einfach zu viel erlitten hat. Mein bitteres Leid ist für euch keine gute Gesellschaft. Und ihr habt schon einiges erlebt, aber ihr habt noch Zukunft. Naomis Traum war, ihr Ziel war, wir wandern aus, meine Söhne kriegen eine Frau, die heiraten und es wird eine neue große Familie im Ausland gegründet und ich werde Oma. Und wir haben es gut. Wir bauen uns ein Haus und dann bauen wir vielleicht noch nebenan eins für die Kinder und Enkelkinder und dann leben wir zusammen und haben ein bisschen Ackerland, das wir bearbeiten. Und dann ist alles gut, denn sie hatten einiges an Geld, sie waren wohlhabend. Und dann zerbricht dieser Traum, den sie hat, dieses Ziel, zerbricht komplett. Und das ist ein unendlicher Schmerz, über den man so schnell hinwegliest, wenn man das Ende kennt. Gott hätte es doch anders führen können, oder? Wo ist Gott? Wo war Gott? Und das ist eine Zerreißprobe. Und jeder, der in einer Krise steckt, das gibt wirklich ganz schlimme Krisen, der weiß das. Wo ist Gott? Warum muss ich das erleben? Warum hast du das nicht anders geführt? Du hättest 1000 Möglichkeiten gehabt, das links, rechts, geradeaus, sonst was ich, irgendwie anders zu stricken, dass dasselbe bei rausgekommen wäre, vielleicht. So denken wir. Ohne mich geht es euch besser. Ihr könnt euren Traum, sagt sie zu ihren Schwiegertöchtern, von Haus und Familie, von Kind und Grundstück, mit Garten, mit netten Nachbarn, ab und zu mal ein Fest feiern, neue Hochzeiten, das könnt ihr viel besser leben ohne mich. Für Naomi gibt es kein Glück mehr in ihrer Zukunft. Ihre Zukunft ist duster. Ich bin alt, ich kann keine neue Familie mehr gründen. Für mich ist der Zug abgefahren. Ich gehe nach Hause, wo mein Clan wohnt und hoffe, dass mich irgendeiner aufnimmt und mit durchfüttert. Als Frau, die keinen Mann hat, keinen, der für sie sorgt, keine Söhne, kein Nichts. Dass man sagt, komm, Naomi, wir haben doch noch eine Ecke freigeräumt, da kannst du dann leben und du kannst auch gern bei uns mit essen und wenn du ein bisschen arbeitest, wir auch ganz toll so auf dem Feld mithelfen und so weiter. Das war ihre Perspektive. Ihr Glück liegt in der Vergangenheit. Und dann diskutieren sie hin und her und Ruth, die eine Schwiegertochter, sagt, ich gehe nicht zurück. Ich gehe mit dir mit. Und da kommt dieser berühmte Satz, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, möchte ich auch leben. Bei Hochzeiten kommt das immer mal vor. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, sagt sie. Ich gehe mit dir. Und wisst ihr was? Ruth hat noch ein bisschen weiteren Blick für Glück. Also nicht den einfachen Weg, ich gehe, bleibe hier und guck, ob ich noch einen Mann abkriege und dann gibt's eine Familie und dann bin ich da irgendwie integriert in seine Familie, sondern sie spürt, dass es mehr geben muss als Haus und Mann und Kinder und Glück, wie es allen am Herzen liegt. Also die Perspektive, die Ruth hat, hat was mit Beziehung zu tun. Mit Treue und Beständigkeit. Da ist noch mehr drin als das, was wir so als unser Glück nach wie vor empfinden. Und dann kommen sie zurück, gehen den Weg und dann sind sie in Bethlehem, kommen sie. Und ihre Ankunft, die verursacht erstmal Aufsehen. Die waren doch mal ausgewandert. Ist das nicht Naomi? Alt geworden ist sie. Und sieht auch nicht glücklich aus. Ist sie das wirklich? Und wisst ihr, was Naomi sagt? Sie sagt zu den Leuten, das, was sie fühlt. Bitte nennt mich nicht mehr Naomi. Nennt mich bitte Mara. Mara heißt bitter. Ich bin verbittert. Ich bin geprügelt. Gott hat mir alles genommen. Alles genommen, was mein Traum war von Leben, wie ich es führen möchte. Alles. Ein bisschen wäre ja schon hart gewesen, aber es ist nichts nachgeblieben, nur ich. Nenn mich bitte Mara. Sie hat keine Perspektive, keine Hoffnung, wieder Glück zu erleben. Wie denn auch? Gott hat mir alles genommen. Er ist schuld an meinem Schicksal. Womit will er mich strafen? Kennt ihr das? Ich höre das ab und zu mal, wenn ich mit jemandem spreche, der gerade was Schweres durchgemacht hat, wo er sagt, da kann ich nichts für. Was will Gott mir damit antun? Was habe ich falsch gemacht? Auch ihre Frage. Und sie klagt Gott an. Und das ist manchmal etwas, was wir Christen uns nicht zugestehen. Das darf man nicht. Das muss alles irgendwie unter den Teppich. Das muss alles schön flach gehalten werden. Aber sie ist bitter und ihr Herz ist so. Reich und wohlhabend, sagt sie, bin ich ausgewandert damals. Voller Hoffnung, voller Perspektive. Und mit leeren Händen lässt mich Gott wieder nach Hause heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen? Wenn Gott mir so viel Leid zugemutet hat und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat, es ist die pure Verzweiflung. Ihre Hände sind leer, ihre Träume sind ausgeträumt und es bleibt nichts als Klage und diese Auseinandersetzung mit Gott. Wenn man das Buch Hiob liest, Er hat das in aller Ausführlichkeit, wo diese Auseinandersetzung mit Gott da ist. Und bei ihr ist es ganz genauso. Und als sie dann eintreffen in Bethlehem, ist gerade Gerstenernte. Da ist richtig was los. Und dann sagt Ruth, ich gehe mal los und guck, ob ich noch ein bisschen was zu essen organisieren kann. Ich muss irgendwas tun. Sie mussten ja auch irgendwo von leben, konnten nicht einfach nur auf die Verwandten hoffen. Ein bisschen was dazu beitragen, war auch ihr Anspruch. Also Ruth war nicht so gelähmt, sondern sie ging los und hat auf dem Feld dann noch Ehren gesammelt, die die Erntearbeiter irgendwie übersehen haben, die dann runtergefallen waren, was auch immer. Also bei uns kennen wir das noch unter Kartoffelstoppeln, wenn die durch waren und dann bleiben immer noch welche liegen und so, dann hat man die gesammelt, war immer noch ganz gut was zu holen. Und das hat sie mit Getreide gemacht, das schafft nicht gern zu viel wie Kartoffeln. War schon echt mühseliges Geschäft. Sie bleibt nicht starr in ihrem Schmerz, sondern macht sich ans Werk und versucht die Not etwas zu lindern. Und in kleinen Schritten zeigt sich Bewegung Gottes auf dem Teil, der aus dem Tal der Bitterkeit herausführt. Es ist Erntezeit und sie kriegen ein bisschen was zu essen. Und Ruth begegnet Boas. Boas ist wieder ein Verwandter der Familie von Naomis Mann. Das weiß sie aber nicht. Also auf dessen Feld geriet sie und da waren ein Haufen Leute natürlich, war sehr personalintensiv damals, wenn geerntet wurde, nicht so wie heute. Und dann sammelt sie da, das war auch legal, das war also auch möglich, daher noch was zu sammeln. Und der Boas sagt, sag mal, wer ist denn diese junge Frau, dieses Mädchen da hinten? Die habe ich noch nie gesehen, die anderen kenne ich ja schon. Ja, sagen die Leute, das ist die Frau aus Moab. Die kommt nicht von hier, die kommt aus dem Ausland, die hat Naomi mit angeschleppt. Das ist ihre Schwiegertochter. Und dann sagt Boas zu ihr, zu Ruth, pass mal auf, du kannst hier gerne weiter sammeln auf meinen Feldern. Bleib lieber hier. Man muss sich vorstellen, eine junge Frau, vielleicht war sie so 20 oder so um den Dreh rum vielleicht, wenn die ganz alleine irgendwo draußen auf dem Feld ist, wo ein Haufen Leute da sind, dann ist das für eine Frau nicht immer ganz so einfach. Es ist immer ganz gut, wenn man irgendjemanden hat, der sich um einen kümmert und einen beschützt. Das war damals normalerweise so, das machten dann die Brüder oder die Väter oder wer auch immer. Aber wenn ich niemanden habe, dann ist der Schutz auch relativ gering gewesen damals, auch rechtlich. Dann sagt er, bleib du mal hier, ich sorge dafür, dass das hier auch vernünftig läuft, dass du keine Probleme kriegst. Dass dich, heute würde ich sagen, ich sorge dafür, dass dich keiner dumm anmacht. Und so sammelt sie den ganzen Tag und dann, als sie nach Hause kommt, hat sie 22 Liter, das ist so ein guter Eimer voll, 22 Liter Gerste gesammelt. So klein. Da muss man schon, für einen Tag lang ein Eimer voll. Kartoffeln ist etwas angenehmer, finde ich. Und dann kommt sie nach Hause und dann sagt Naomi, meine Güte, wo hast du so viel Gerste her? Also normalerweise ist die Ausbeute wohl noch viel geringer. Ja, sagt sie, ich war auf dem Feld von dem Boas. Oh, sagt Naomi, das ist ja prima. Denn, sagt sie, die Naomi zu ihr, da sollst du mal bleiben. Das ist ein Verwandter aus dem Clan, aus meinem weiteren Clan oder dem des meines Mannes. Und so sind die Frauen lebend da. Und ist die Frage, was ist, jetzt haben wir erstmal was zu essen, so der Alltag ist irgendwie so ein bisschen geregelt, aber wie ist denn die weitere Perspektive? Und Naomi sagt, Ruth, wir müssen dich irgendwie unterbringen, wir brauchen ein Zuhause für dich. Du bist noch jung, mal gucken, was wir da machen können. Und dann schickt sie dann los zu dem Boas. Mach dich mal ein bisschen schick, leg mal ein bisschen Rouge auf, nimm mal dein Chanel Nummer 5 und so, was du dann alles so hast. Und dann gehst du mal hin zu ihm. Ich glaube, der macht dich leiden. Das würde auch gut passen, weil er aus der Verwandtschaft derjenige ist, der vielleicht jemand sein kann für dich. Und dann geht's so ein bisschen hin und her. Sie begegnet dem Boas auch und man würde sagen, sie bietet sich ihm an. Also nicht einfach mal so nebenbei, sondern würde ihn gerne als Mann haben. Und er sagt, Moment mal, Mädel, das machen wir so nicht schnell mal. Also das ist für mich eine ernste Sache und ich finde es gar nicht schlecht, aber das muss Hand und Fuß haben. Und dann schickt er sie wieder los und dann muss die ganze rechtliche Seite geklärt werden. Also er hätte sie nicht einfach so heiraten können, sondern es gibt auch da in den Gesetzen, wie nennt man das, nicht Vorkaufsrecht, sondern Vorheiratsrecht. Es ist so, dass wenn der Ehemann verstirbt und es gibt keine Kinder, dann gibt es in der Verwandtschaft eine gewisse Reihenfolge, wer als nächster die Frau heiraten darf oder sollte. Gibt es eine genaue Reihenfolge. Und Boas war erst der Übernächste. Und das wollte er erst regeln. Und wie das damals so üblich ist, werden dann die Honoratioren der Stadt eingeladen. Man trifft sich dann am Stadttor und das ist so wie eine Ratsversammlung, könnte man sagen. Und lädt den anderen auch ein und sagt, pass mal auf, Naomi ist da und jede Familie hat auch gewisse Menge Landbesitz. Und das Land wurde nicht einfach irgendwie verkauft, wer gerade den besten Preis bietet, kriegt das, sondern es wurde darauf geachtet, dass es in der Familie bleibt. Also wenn jemand Land irgendwie veräußern musste, dann war die Familie auch gehalten, das irgendwie zurückzukaufen. Naomi musste ja irgendwas was haben zum Leben. Und dann sagte der Boas, pass mal auf, du hast jetzt das Recht, Ruth zu heiraten. Nee, andersrum. Er hat erst gesagt, sie will Land verkaufen. Oh, sagte er, das nehme ich. Ja, sagte er, aber dann musst du auch die Frau heiraten. Oh nee, sagt er, das kann ich mir nicht leisten. Dann kommt bei mir die Sachen alle durcheinander. Das will ich nicht. Also Land wäre okay, aber die Frau heiraten nicht. Und dann war Boas derjenige, der sie heiraten durfte. Wenn du das Land von Naomi kaufst, erwerbst du damit auch Ruth. Also das war mit Land und Frau wurde dann alles so ausgehandelt. Können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Und du musst sie heiraten, damit sie ihrem verstorbenen Mann ein Erbe für das Land gebärt. Also da musste auch ein Erbe her, dass die Familie wieder Bestand hat. Also eine Grundlage zum Leben war das Land und einen männlichen Nachfolger, dass die Familie weiter bestehen kann. Und dann heiratet Boas die Ruth, sie wurde seine Frau und dann bekommt sie auch einen Sohn. Und Naomi wird dann Omi. Finde ich interessant. Naomi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß und übernahm die Pflege des Jungen. Damals gab es das auch schon. Ich gehe arbeiten und den Jungen, auf den passt Oma auf. Ich glaube, ganz so war das nicht, aber das steht hier so drin. Sie hat sich wirklich um den gekümmert, weil das war für sie nochmal wieder etwas Neues. Da ist wieder Familie da, da ist wieder Zukunft da, da ist Perspektive da. Und es ist ein neuer Traum, eine neue Perspektive in das Herz von Naomi gekommen. Sie erfährt Freude, die das verlorene Glück, was sie hatte, ihre Träume von ihrer Zukunft, die sie hatte, waren alle zerbrochen. Und Gott schenkt etwas Neues. Und es ist ein langer Weg, der Stück für Stück, den man erkennen kann von hinten, wo er etwas Neues gibt. Und sie kann sich wieder freuen, weil sie jetzt jemanden hat, einen Sohn. Und nicht nur irgendein Sohn, das ist der Opa von König David. Das weiß sie ja noch nicht, aber da können wir jetzt, die das schon wissen, wie es weitergegangen ist, können wir sehen, wie Gottes Heilsgeschichte da durchgegangen ist, durch dieses tiefe Tal. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, pass mal auf, dir mache ich mal echte Probleme, weil ich das gut fände. Warum sie das so erlebt hat, weiß ich nicht. Und sie selber wird es wahrscheinlich auch nicht rausgekriegt haben, aber sie hat eine neue Freude gefunden, die das verlorene Glück übertrifft. Und sie hat eine Begegnung mit Gott. Wisst ihr, unser Problem ist, glaube ich, dass wir von Gott immer nur das wollen, was er uns gibt. Gib mir das, mach das, mach das, mach das, mach jenes. Und er tut es auch, jeden Tag. Und wenn das mal nicht so ist? Und Gott möchte, dass wir ihn nicht nur als den sehen, der unsere Wünsche erfüllt, sondern er hat eigentlich ein Sehen in unser Herz gelegt, was Begegnung mit ihm zum Inhalt hat. Wo es darum geht, ihm zu begegnen und nicht nur dem, was er mir gibt, sondern ihm. Und das geschieht auch in diesen Zeiten, wo es uns richtig dreckig geht. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht, der eine oder andere da war, von dem YouTuber, von dem Philipp, der mit 23 an Lymphdrüsenkrebs gestorben ist, wo man merken konnte, der hat dem Tod ins Auge geblickt und hatte aber eine Begegnung mit Gott. Da war ganz viel Trost und Freude, weil ihm war alles aus der Hand genommen. Das war so ein lebensfreudiger Mensch, der also viele Menschen einfach begeistert hat mit ihren Projekten und ihren Beiträgen. Wo man was merken konnte, da ist was ganz Neues, das echte Begegnung mit Gott. Und das kann geschehen, gerade auch in diesen Krisenzeiten. Naomi hat ihr Ziel erreicht. Sie begegnet Gott. Sie hat in den dunklen Tälern, und sie hat wirklich dunkle Täler erlebt, das kann man so sagen, da hat sie gelernt, Probleme nicht nur als Schwierigkeiten zu sehen, die man regeln muss, als Kämpfe, die man beschwichtigen oder Schmerzen, die man betäuben sollte, sondern sie hat gemerkt, sie sind Teil meiner Geschichte. Warum es so ist, weiß ich nicht, aber es ist so. Ein Teil meiner Geschichte, einer größeren Geschichte, an einen Ort, an dem man auch Gott begegnen kann, auch dort. Jemand hat gesagt, was ist des Teufels Meisterwerk? Was meint ihr, was das ist? Oder wer ist des Teufels Meisterwerk? Das sind nicht die brutalen, schlimmen, sondern des Teufels Meisterwerk sind Menschen, die sich selbst zufrieden in diesem Leben eingerichtet haben und sich hier wohlfühlen, bis auf ein paar kleine Verbesserungen, die man vielleicht hier und da noch machen könnte. Aber und dafür wäre Gott natürlich ganz angenehm. Aber insgesamt ist es hier, was ich hier habe, mehr brauche ich eigentlich nicht wirklich. Piep ein bisschen, Manni. Jetzt wieder. Besser. Also Menschen, die sich hier eingerichtet haben und meinen, das hier ist das wirkliche Leben, wo unser Hunger nach Begegnung mit Gott so zugedeckt ist mit all den Dingen, die wir haben und die wir planen. Und das Meisterwerk des Heiligen Geistes sind Menschen, die lieber anderswo leben würden, die einen Hunger haben nach Himmel, nach Gott. Und die Dinge hier, sie freuen sich dran, aber sie wissen, das erfüllt mich nicht. Es bleibt immer noch dieser Blick, es gibt mehr, es gibt Schöneres. Sie sind nicht undankbar, aber sie haben gemerkt, Begegnung mit Gott ist noch was ganz anderes. Diese Dinge bringen keine echte Freude. Und sie leben ganz hier und bereiten sich ganz hier vor, Gott dort in seiner Herrlichkeit endlich zu begegnen. Das ist etwas anderes. Auch Jesus hat seinen Jüngern ja nicht auf einen Weg berufen, der so angenehm wie möglich ist. Guckt euch mal durch. Er sagt immer, es ist absolut spitzenmäßig, wenn ihr mit mir unterwegs seid. Und ihr werdet große Dinge tun. Aber euch werden auch große Dinge passieren. Das muss uns nicht verunsichern. Es geht mir einfach darum, deutlich zu machen, Begegnung mit Gott ist auch in den Krisen und manchmal in den Krisen viel intensiver als sonst möglich. Und im Nachhinein zu sehen, Gott hält mich fest und ich weiß, ich habe eine Perspektive. Naomi versteht, dass ihr Leben mit erfüllten und unerfüllten Träumen nötig war, damit sie wachsen konnte. Sie hat ihre Sehnsucht nach Gott ganz tief erlebt und einen weiten Blick für Gottes Heilsweg bekommen. Und sie ist sicher, dass es mehr gibt, als sie im Augenblick sehen kann. Und damit hat sie recht. Und zum Schluss heißt es dann, die Nachbarinnen sagten, jetzt hat Naomi endlich wieder einen Sohn. Und sie nannten ihn Obed, und er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David, der größte König in Israel. Amen.
Einladen, dass wir miteinander beten. Und ihr könnt das natürlich still an eurem Platz tun. Gott hört euch. Aber ich möchte euch einladen, das auch mit uns allen zu teilen, dass ihr nach vorne kommt, dass ihr gerne laut betet hier am Mikrofon, dann kann jeder das verstehen. Und lasst euch nicht einreden, dass ihr nicht gut genug formulieren könnt, dass eure Worte irgendwie komisch klingen. Das stimmt einfach nicht. Und Gott sieht unser Herz und er weiß genau, was wir auf dem Herzen haben. Und das laut vor ihm zu sagen, das ist auch nochmal eine Beziehungspflege. Und er freut sich darüber. Und Jesus, dafür will ich dir danken, dass du unsere Herzen kennst. Dass du weißt, was da so alles uns bewegt. An schönen Dingen, an schweren Dingen. Danke, dass du uns siehst, dass du uns so sehr liebst. Und wir kommen einfach zu dir mit dem, was uns auf dem Herzen liegt.
Herr, ich bin dankbar dafür, dass du uns versorgst, dass du ein Auge auf uns hast. Aber ich bin dir auch dankbar dafür, dass du uns nach deinen Plänen versorgst. Ich möchte bitten, dass wir dann ein Gespür dafür kriegen, was du für uns vorgesehen hast, wo du die guten Wege siehst, die guten Wege uns anbietest, denen wir vertrauen sollen, Herr. Und Herr, hab Dank dafür, dass du unser Vater bist. Amen.
Vater, ich danke dir für diese Gemeinde, die lebendig ist, und ich bitte dich, dass jeder Einzelne immer mehr in seine Berufung kommt von uns, die du für uns vorgesehen hast, sodass wir zusammenwachsen zu einer großen Familie, die sich gegenseitig tröstet, hilft und mit der Gabe dient, der eine den anderen, die Gott ihm gegeben hat. In Jesu Namen, Amen.
Dir danken für diese Predigtreihe, die wir in der letzten Zeit gehört haben, die uns so wirklich zeigt, in welcher Welt wir leben, so als Christen. Wir leben in der Welt, aber wir haben auch Teil an deinem Reich und wir können das alles so in deinem Wort nachverfolgen. Und dass wir auch, ja, diese Reihe uns auch so gezeigt hat, dass du uns durch dieses Leben durchträgst, egal was wir erfahren, egal welches Leid wir erfahren, egal was jetzt momentan gerade ist, aber du bist da und trägst uns durch und du ziehst und willst uns in dein Reich ziehen. Und das ist das Beste, was uns widerfahren kann. Amen.
Ja, Jesus, und wir danken dir, dass wir unseren Glauben so frei leben dürfen. Und wir bitten für die verfolgten Christen weltweit, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Kraft, Stärke, Schutz gibst und dass sie an dir festhalten und nicht abweichen, Herr. Denn du trägst sie durch und du liebst sie. Amen.
Ja. Danke dir, dass du uns gute Gaben gibst. Und das steht. Und danke, dass du auch dann da bist, wo wir das Gefühl haben, die guten Gaben sind ziemlich ausgeblieben. Weil wir das so gewohnt sind über so lange Zeiträume. Und wir verstehen manches nicht und es bleibt offen und wir werden diese Antworten hier in dieser Welt darauf vielleicht gar nicht finden. Aber was wir finden können, ist deine Zuwendung, dein Trost. Und ich bete für die, die in so einer Not drinstecken, die größer ist, als wir uns vorstellen können. Und die zerschlagen und hoffnungslos sind, die bitter sind und nichts mehr verstehen, dass du in der Tiefe ihres Weges ihnen begegnest und dass sie die Helligkeit deiner Liebe erleben. Begegnung mit dir, die noch viel mehr ist als die guten Gaben, die du uns schenkst. Und ich bete, Herr, dass du diesen Hunger nach Begegnung mit dir als Antrieb in unsere Herzen hineingibst. Das, worin wir eigentlich geschaffen sind. Und dass es stärker ist als alle Not, als all das, was wir an Sorgen und Problemen haben. Das uns trägt, auch da, wo es schwierig ist. Ich danke dir, dass du lebst. Und dass wir uns bei dir festmachen können, schreien können und dich anflehen. Und dass du uns deine Gegenwart nicht entziehst. Danke dafür.
Und Vater im Himmel, wir wollen dich ehren mit dem Gebet, was Jesus uns da einfach gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.